Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Geprügelt hat. In einer Botschaft, die uns besonders gebracht hat, kannte ich die Gruppe an. Irgendwie langweilig, dieser Fall. Erst hat er aufhören zu warten, und die Menschen, die nicht arbeiten, von der Gesellschaft mit Kleidung, Nahrung und Wohnraum versorgt werden. Um den muss ich mich nicht kümmern. Die Botschaft enthält noch weitere Forderungen.
Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo.
Können wir noch ein bisschen warten, oder was? Wie lange wartet ihr, um Leute, also bis jetzt ein bisschen gefüllt habt, oder?
Hallo. Schönen guten Morgen hier an diesem Messefreitag zum ersten Event an diesem Tag. Bei uns dreht sich hier heute alles um One Punch Man, den Manga, sowohl den Anime, der bei uns bei Kase erschienen ist. Mein Name ist Dirk Remmeke, ich arbeite bei Kase im Marketing. Und wir haben zwei Gäste eingeladen, die sich heute Morgen hier zu uns gesellt haben. Wir haben hier zuerst, das muss ich doch nachgucken, Fabian Oskar Wien, der Synchronsprecher von Saitama, dem Helden der Serie. Und wir haben Jon Schmidt-Weigand, der Übersetzer des Mangas. Und wir werden zuerst, wir machen hier ein zweiteiliges Event. Zuerst wird Fabian den Manga sozusagen in einer öffentlichen Lesung darbieten. Und danach werden wir ein paar Worte an den Übersetzer Jon richten und ein paar Fragen stellen, wie das mit dem Manga-Übersetzen so aussieht. Ja, zuerst noch eine kurze Frage an dich. Vorgestern war ich ja noch im Synchronstudio bei dir und konnte zugucken, wie du da dein Werk verrichtet hast. Das war ein Riesenspaß.
Das freut mich zu hören.
Ja, wir haben da auch Aufnahmen gemacht für ein Synchron-Special, das in der dritten DVD in der Box mit sein wird, als Extra, als Bonusmaterial. War super, ist ein großer Spaß gewesen.
Schön.
Als die Rollen für die Anime-Serie gecastet wurden, war da klar, dass du den Saitama, dass du für den Saitama vorsprichst, oder warst du auch für andere Rollen im Gespräch?
Ich hatte das große Glück, dass unser Regisseur, der René, einige Stimmproben offensichtlich eingeschickt hatte und dass er mir eigentlich erst Bescheid gesagt hat, als das ganze, der ganze Vorlauf schon durch war. Also ich habe eigentlich mit der Zusage der Rolle erst gewusst, dass ich das spreche.
Okay. In dieser Lesung jetzt wirst du ja mehrere Charaktere notgedrungen vorlesen müssen. Darunter auch Genos, der Sidekick von Saitama.
Ja.
Wirst du diese anderen Rollen jetzt so vorlesen, wie du sie in der Synchronisation erlebt hast, oder wirst du denen eine eigene Interpretation geben?
Naja, ich denke, ein bisschen was Eigenes ist ja immer dabei. Aber natürlich haben die Kollegen die Rollen schon so gut etabliert und schon so fest, dass ich versuchen werde, mich ein bisschen in deren Richtung zu orientieren.
Okay, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an.
Ja.
Ich verlasse auch mal die Bühne. Und es geht los mit einem Kapitel aus Band 2.
Die Terroristen, die F-Stadt in Angst und Schrecken versetzten, nennen sich selbst Paradisos. Mehrere Superhelden, die sich ihnen in den Weg stellen wollten, konnten nichts ausrichten und wurden verletzt. Inzwischen ist die Identität des Anführers der Gruppe bekannt. Er heißt Hammerhead. Auf seinen Kopf ist eine Belohnung der Klasse B ausgesetzt. Belohnung der Klasse B, Hammerhead. Auf das Konto von Hammerhead gehen zahllose Gewalttaten. Mit einer Körpergröße von 2,15 Meter und einem Gewicht von 210 Kilogramm ist er von eindrucksvoller Statur. Aus seiner Strafakte ist bekannt, dass er einmal in eine Schlägerei mit mehr als 20 Gegnern verwickelt war, die er allesamt krankenhausreif geprügelt hat. In einer Botschaft, die unser Sender von den Paradisos erhalten hat, kündigt die Gruppe an, irgendwie langweilig dieser Fall, erst mit den Gewalttaten aufhören zu wollen, wenn Menschen, die nicht arbeiten, von der Gesellschaft mit Kleidung, Nahrung und Wohnraum versorgt werden. Um den muss ich mich nicht kümmern. Die Botschaft enthält noch weitere wirre Forderungen. Oh, da haben wir ja lustige Geräusche mit drauf. Bei den Gesinnungsgenossen von Hammerhead handelt es sich ausnahmslos um arbeitsunwillige junge Menschen ohne Beschäftigung. Außerdem haben ausnahmslos alle Mitglieder der Bande eine Glatze, die ihrem Äußeren etwas durchaus Bedrohliches verleiht. Wenn Sie also auf der Straße einem Skinhead begegnen, halten Sie sich fern und suchen Sie das Weite. Was ist los? Die werden mich noch verwechseln. Das berührt meine Funktion als Held. Die Leute werden mich für einen von diesen Schurken halten. Die Typen mach ich fertig. Raschel, 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 raschel. Angeblich sollen die Kerle sich hier in diesem Wald rumtreiben. Aber in diesem Dickicht kann man ja kaum jemanden finden. Vielleicht sollte ich nach Hause gehen. Ah, da ist einer.
Und wer bist du? Willst du Mitglied bei den Paradisos werden?
Nein, ich bin so eine Art Hobbyheld. Aus persönlichen Gründen muss ich euch leider vernichten. Wo ist denn der Rest von euch?
Dann stirb! Bunk! Puh, und jetzt schnell weg von hier. Na nu, dem habe ich doch gerade eine verpasst.
Bitte.
Wieso ist der noch quick lebendig?
Ich bin echt enttäuscht. Von deinem Kampfanzug hatte ich mir mehr erwartet. Das Design ist schon nicht umwerfend, aber die Funktion beruht wohl eher auf Einbildung.
Hey, du hast keine Ahnung, wie schwierig es war, diesen Kampfanzug zu organisieren. Pfui. Aber woher soll auch ein Idiot wie du seinen Wert ermessen können? Egal, ich wollte sowieso schon die ganze Zeit mal den Full-Power-Modus ausprobieren. Und los! Wirbelattacke!
Als ich klein war, habe ich auch oft so gekämpft.
Wuff. Grab. Hä? Unmöglich! Und du sollst mir ähnlich sein, Hammerhead? Du bist... Brösel. Ha! Halt, warte! Ich wollte doch bloß nicht arbeiten, das ist alles!
Mit deinen Untaten ist jetzt Schluss.
Wolltest du mich nicht töten?
Hau ab.
Okay.
Hä? Enttäuscht von der Gesellschaft? Nur ein falscher Schritt und ich wäre vielleicht auch so geendet wie er. Wohin ist Hammerhead gegangen? Hä?
Wusch.
Fsch. Ah. Da habe ich doch glatt einen von euch übersehen. Hä? Hammerhead ist da lang gegangen. Splitternackt.
Pfuh, schnapp!
Was ist das denn?
Zum.
Hey, du irrst dich.
Worin irre ich mich? Ich bin keiner von den Paradisos.
Du bist ein ganz schlechter Lügner.
Nein, 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 lass den Quatsch doch. Sieh doch mal genau hin.
Ich sehe mehr als genug. Mit dieser Frisur kannst du dich schlecht rausreden.
Nein, du weißt schon... Ich bin's, der Freizeitheld, der in letzter Zeit Furore macht.
Nie von dir gehört. Schluff. Ach so? Außerdem ist mir das egal.
Hä? Du hast meine Angriffe zweimal durchschaut. Das ist ein Problem. Pscha. Ich wurde in einem Ninja-Dorf geboren und habe seit frühester Kindheit an meinen Techniken gefeilt. Und du hast diese Techniken durchschaut. Damit kann ich dich nicht davonkommen lassen.
Wovon redet der Kerl?
Das ist eine Frage des Stolzes. Wer immer du auch bist, du entkommst mir nicht.
Red keinen Scheiß.
Du willst doch bloß deine Techniken ausprobieren. Oder warum grinst du sonst so vor dich hin? Kannst du mich noch sehen? Kannst du meiner Geschwindigkeit folgen? Zasch, wusch, zasch. Was? Wupp. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Dieser Windblade Kick! Bäm! Schachmatt! Tudum! Oh! Sorry, das war keine Absicht. Ich wollte kurz davor stoppen, aber ich hatte zu viel Schwung. Kurze Unterbrechung. Ich bin der stärkste Ninja. Ich erledige Aufträge aller Art. Mord. Personenschutz, Speedo Sound Sonic. Aber ich muss die Arbeit für eine Weile ruhen lassen. Ich habe in dir einen ebenbürtigen Gegner gefunden. Deshalb heißt es jetzt erst einmal trainieren. Ich will deinen Namen wissen. Na, Saitama. Saitama. Zitter, 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 zitter. Unsere nächste Begegnung wird dein Verderben sein. Ich werde dich unter Zuhilfenahme meiner ultimativen Ninja-Techniken erledigen, so wahr ich Speedo Sound Sonic heiße. Na dann, viel Glück.
Ich würde sagen, wir gehen noch in ein anderes Kapitel. Punch 18. Business. 5 Tage nach meinem Debüt als Profiheld, noch keine nennenswerten Zwischenfälle. Ich habe nichts Besonderes zu tun, eigentlich wie immer. Nur eine Sache beschäftigt mich im Moment. Genos steht heute schon wieder auf der Matte. Und er hat einen riesigen Rucksack auf dem Rücken. Wieso steht er einfach nur so rum? Vermutlich bilde ich mir das bloß ein, aber... Domp! Darf ich bei Ihnen einziehen? Auf gar keinen Fall. Spinnt der? Domp. Ich zahle auch Miete. Hast du eine Zahnbürste dabei? Was schreibst du da die ganze Zeit? Tagebuch. Ich will mir Notizen machen über das, was sie mir beibringen. Oh Mann, das wird ja immer komplizierter. Es gibt nichts, was ich Genos beibringen könnte. Ich komme mir wie ein Schwindler vor, wenn ich mich ihm gegenüber wie ein Meister aufführe. Lass dir was einfallen. Irgendeine Trainingsmethode, am besten noch was mit Esoterik-Touch. Oh Mist, mir fällt nichts ein. Bloß Muskeltraining, das ist schließlich das Einzige, was ich selbst je trainiert habe, aber das wird Genos nicht akzeptieren. Da fällt mir ein... Im Seminar hieß es, wer als C-Klasse-Held eine Woche lang keine Heldentaten vollbracht hat, der wird aus dem Heldenregister gestrichen. Machen Sie sich keine Sorgen, Meister. Was?
Wurde das echt gesagt?
Ja. C-Klasse-Helden haben kein hohes Niveau. Es gibt sie wie Sand am Meer. Und auf diese Weise sieben sie die Unfähigen aus. Aber im Fernsehen war keine Rede von Notfällen. Dort wird aber nur von den schlimmsten Fällen berichtet, Meister. Große Naturkatastrophen oder wenn ein Monster erscheint, von denen Terrorgefahr ausgeht. Sie wissen das vielleicht nicht, weil Sie immer nur gegen die mächtigsten Monster und Organisationen gekämpft haben, aber C-Klasse-Helden leben meistens davon, kleine Ganoven wie Diebe und Einbrecher unschädlich zu machen. Als C-Klasse-Held muss man selbst die Initiative ergreifen. Man muss ständig am Ball bleiben, sonst überlebt man nicht in diesem Job. Viele scheitern daran und suchen sich einen anderen Job. Man muss ständig auf Achse sein, schuften und Ergebnisse vorweisen. Sonst wird man von niemandem anerkannt. Und ich, Idiot, lese Mangas? Waff, wupp. Gehen wir? Nein, du bleibst hier. Wenn ein S-Klasse-Held wie du in der Nähe ist, werden sie alle Heldentaten automatisch dir zuschreiben und nicht mir. Aber als ihr Schüler... Genos, ich wollte immer ein Held sein. Deshalb habe ich hart trainiert, meine Muskeln gestählt und bin so stark geworden, wie ich es jetzt bin. Vielleicht solltest du auch nach höheren Zielen trachten. Vielleicht macht das den Unterschied in deinem Leben. Offen gesagt, als Cyborg wird dir körperliches Training nichts bringen, aber vielleicht hilft dir eine veränderte Einstellung, stärker zu werden. Trainiere nicht deine Kraft und Technik, sondern deinen Geist und deine Einstellung. Versuche dich in der unerbittlichen Welt der Profihelden durchzusetzen. Das wird dich voranbringen. Das heißt, als S-Klasse-Held solltest du dir vornehmen, einen Rang unter den obersten 10 zu erreichen. Das wäre das richtige Training für dich. Ich habe selbst keine Ahnung, was ich da rede. Hauptsache, es klingt gut. Natürlich! Das versuche ich! Er hat es geschluckt. Ein Glück! Also, du musst deinen eigenen Weg finden. Ich gehe dann. Zap. Seitdem bin ich ständig unterwegs. Tap, 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 tap. Wie ein Verrückter halte ich Ausschau nach Bösewichten. Tap, 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 tap. Ich laufe. Tap, 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 tap und laufe. Tap, 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 tap. Aber in der Stadt ist alles friedlich. Ich bin aufgeschmissen. Mir bleibt nur noch ein Tag. So eine Kacke! Dankeschön.
Ja, das war super. Jon, hast du dir Saita mal so vorgestellt, als du das übersetzt hast?
Ich hatte offen gesagt überhaupt keine genaue Vorstellung von der Stimme. Also ich hatte natürlich schon so ein Bild von dem Charakter, dass es eben so eine Art, so ein bisschen ein Anti-Held ist. Also das war schon klar. Aber die Stimme habe ich mir nicht vorgestellt so konkret. Aber ich finde sie sehr überzeugend. Also passt.
Danke.
Glückwunsch.
Mir ist aufgefallen, bei einigen Panels bist du abgewichen von dem Originaltext. Wahrscheinlich hattest du da noch den Text im Kopf, den ihr da eingesprochen habt in dem Anime.
Das kann gut sein.
Ja, da sind wir ja schon beim Thema Übersetzungen. Es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen Anime- und Manga-Übersetzung. Ja, na, fangen wir mit dir an. Wie lange bist du schon Manga-Übersetzer?
Ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren. Also schon eine ganze Weile.
War das ein zielstrebig angesteuertes Berufsbild oder rutscht man da irgendwie
rein? Ja, man ist jung, braucht das Geld. Oder nicht mehr ganz so jung in meinem Fall. Nee, also ich habe Japanisch studiert, japanische Literatur und Sprache. Und nach dem Studium musste ich mich irgendwie orientieren, musste mir einen Job suchen, Geld zu verdienen. Und ja, zu der Zeit war es so, dass ich angesprochen worden bin von einem Bekannten, der selbst Manga übersetzt hat und von einem Verlag angesprochen worden war. Es war damals eine Zeit, wo händeringend nach Leuten gesucht wurde. Und Ja, so kam es dann irgendwie. Also übersetzt habe ich schon im Studium viel. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich hatte jetzt mich nicht so intensiv mit Manga beschäftigt. Aber übersetzen hat mir Spaß gemacht. Und ich habe das dann ausprobiert einfach. Habe ein paar Probeübersetzungen gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Und ja, jetzt sind 15 Jahre rum.
Okay. Weißt du noch, was die erste Serie war, die du übersetzt hast?
Ja, das weiß ich recht gut, weil ich an der Serie immer noch arbeite. Das ist Berserk.
Ui.
Ja, ist wirklich ein Long-Distance-Runner unter den Mangas, ja. Ist allerdings jetzt Erscheinungsstand natürlich schon lange erreicht in Japan und dann erscheint jetzt so alle ein, zwei Jahre mal ein Band. Also das ist nichts, was ich so täglich auf dem Schreibtisch habe, aber ab und zu mal kommt da wieder was rein und dann wird es noch weitergesponnen.
An wie vielen Serien arbeitet man als Übersetzer parallel so in einem Monat?
Ich arbeite so im Moment, glaube ich, an einem halben Dutzend Titeln ungefähr, wobei es so ist, dass die Titel ja nicht alle in der gleichen Frequenz erscheinen. Das heißt, es gibt jetzt Titel wie One Punch Man, da arbeite ich in einem Zwei-Monats-Rhythmus dran. Es gibt auch Titel, die seltener erscheinen. Manchmal, weil der Verlag so will, manchmal auch, weil einfach in Japan der Erscheinungsstand erreicht ist. Und dann nur noch alle sechs Monate oder zum Teil nur einmal im Jahr ein neuer Sammelband rauskommt.
Wie läuft denn die Übersetzung eines Mangas ab? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt da irgendwie ein Päckchen mit Büchern aus Japan oder geht das heutzutage, wo es die Cloud gibt und alles im Dateiformat hin und her geschoben wird, gibt es da andere Methoden?
Also es läuft in fast allen Fällen sehr oldschool. Ja. Das heißt, ich kriege tatsächlich die Manga zugeschickt für sich von dem Verlag, der mir hier den Auftrag gibt in Deutschland, von dem Lizenznehmer und dann beginnt das Ganze damit, dass ich das Manga durchnummeriere, also erstmal die Seiten durchnummeriere, weil zum Teil im Original keine Paginierung ist und dann werden die einzelnen Sprechblasen durchnummeriert, die einzelnen Textstellen, damit dann später im Manuskript eine Zuordnung da ist. Und die Übersetzung wird dann ganz klassisch in ein Word-Dokument reingetippt, Seite, Nummer und so weiter. Ja. Also alles noch sehr oldschool. Allerdings, ich mache es so, dass ich die nummerierten, also von mir dann nummerierten Manga einscanne und sie mir dann relativ große auf den Bildschirm hole und dann einen zweiten Bildschirm habe, wo ich mein Manuskript habe, sodass ich sozusagen immer das Visuelle, das Artwork auch immer so im Blick habe. Und zum Teil ist es einfach so, dass es nicht anders geht, weil die Schrift sehr, sehr klein ist. Und naja, meine Arme werden immer länger. Also und ich würde sonst mit der Lupe da sitzen zum Teil und das geht natürlich nicht. Also das ist so der einzige, sage ich mal, moderne Aspekt vielleicht, technisch moderne Aspekt dabei übersetzen, in meinem Fall. Ich weiß nicht, wie es Kollegen machen.
Sag mal, eine Zwischenfrage. Die Sprechblasen haben ja immer eine vorgegebene Größe. Ne? Die werden ja nicht verändert für verschiedene Länder mit Sprachen.
Ja klar, absolut.
Ist denn das Japanische eher kürzer als das Deutsche oder ist es genau umgekehrt?
Das Japanische ist kürzer, das ist auch ein Problem beim Übersetzen. Problem der Platzökonomie, das heißt, man rechnet ungefähr, dass der Text im Deutschen 50% länger wird. Und dann ist es auch so, dass die wirklich zum Teil sehr klein gelettert sind im Japanischen im Original. Und ich muss natürlich immer so im Hinterkopf behalten, wird das am Ende in den Ballon, in die Blase reinpassen. Ne? Und da ist schon auch Kürzen angesagt. Wobei man aufpassen muss, manchmal denkt man kürzt irgendwas raus, was man für nebensächlich hält, was sich dann aber später herausstellt, dass es vielleicht doch irgendwie eine Andeutung war, der irgendwas für eine ganz große Sache, die noch kommt. Ne? Acht Bände später.
Ja, es gibt ja noch ein Problem bei den Sprechblasen. In Japan liest man ja von oben nach unten. Das heißt, es sind sehr, sehr kurze Textzeilen, die da in den Originalsprechblasen sind. Und im Deutschen hat man oft sehr lange Worte, die dann zigmal umgebrochen werden müssen.
Ja,
haben
das
wir, richtig, ja, haben wir ja eben auch gesehen, genau, dass da sehr viele Worte getrennt waren.
Ja, mit der vertikalen Orientierung von den Ballons, ne? Und gerade wenn jetzt so, sage ich mal, actionlastige Szenen sind und es wird dann irgendwie nur der Name von der Technik genannt, ne, von Attack oder so irgendwas, dann ist es oft so am Rand und relativ schmal, ja, vertikal angeordnet und im Japanischen sind es vielleicht drei Schriftzeichen. Im Deutschen hat man dann so ein ellenlanges Wort, ne, das muss man dann mehrfach umbrechen, irgendwie ist nicht schön, aber ist halt so, dass da keine Rücksicht genommen wird auf die Übersetzung. Ne? Also da spielt der japanische Markt eine Rolle und der Aufwand, das alles in der Grafik irgendwie alles umzubasteln, der wäre immens und ist einfach nicht zu leisten. Ne?
Naja, mal abgesehen davon, dass es ja dann ein Eingriff in das Originalwerk des Künstlers wäre, das so ist es, geht ja auch nicht. Wie lange dauert es denn, so einen typischen Manga-Band zu übersetzen, am Beispiel One Punch Man?
Punch Man ist ein relativ gutes Beispiel, relativ durchschnittlich vom Aufwand, ich würde sagen, so eine Woche sitze ich ungefähr an einem Band mit allem drum und dran. Ja, also mit Vorbereitung, wie ich es vorhin geschildert habe, aber auch Nachbereitung. Dazu gehört zum Beispiel, dass man dann über das korrigierte Manuskript nochmal drüber schaut, wenn das von der Redaktion zurückkommt, dass man Fragen beantwortet, die da aufgetaucht sind, dass man Sachen übersehen hat natürlich, die man dann ergänzen muss. Und aber auch so Dinge wie Organisation, Arbeitsorganisation, Buchhaltung, Rechnungen schreiben und so weiter, rechne ich so eine Woche für einen Manga, wobei es schon unterschiedlich ist. Also es gibt natürlich textlastige Bände, die an denen ich länger sitze. Es gibt Bände, die sehr wenig Text haben, an denen ich für die ich vielleicht nur 2-3 Tage brauche, wobei das auch tückisch sein kann. Also manchmal sind gerade die Titel, die wenig Text haben, oft auch schwierig zu übersetzen. Vor allem auch, wenn es viel banaler Text ist. Kommt vor, aber zum Glück nicht bei One Punch Man.
Der ist nicht banal.
Nee,
überhaupt nicht. erschienen sind jetzt bei uns in Deutschland gerade 4 Bände. Bei welchem Band bist du aktuell? Wie viele Bände bist du den deutschen Fans voraus?
Einige. Ich habe jetzt im März Band 7 abgeliefert. Und es ist tatsächlich so, dass die Produktion, der ganze Produktionsprozess dann so, ich denke mal, so ein halbes Jahr ungefähr dauert, ja, bis die Sachen dann im Regal sind, im Buchladen.
Spoilern möchtest du nicht, ne?
Nee, ich kann aber sagen, dass es bleibt lustig und es ist eine schöne Story, macht mir Spaß zu übersetzen und ich freue mich schon auch auf weitere Bände, sage ich nicht bei jedem Titel, also manchmal ist es so ein bisschen... Ja, muss ich halt jetzt machen, ne? Aber One Punch Man macht Spaß.
Nach so vielen Bänden, hast du eine Lieblingsfigur gefunden, deren Dialoge dir irgendwie mehr am Herz liegen als andere, wo du länger dran feilst, um genau diese Nuance zu treffen, die da im japanischen Original ist?
Ich habe natürlich schon das Hauptaugenmerk auf den Hauptfiguren, ist klar. Sympathisch, Lieblingscharakter kann ich so nicht sagen, also komme schon ganz gut klar mit Saitama, also den finde ich ganz, ganz nett irgendwie so und ansonsten zählt halt immer, Hauptfiguren stehen im Mittelpunkt, sind meistens auch so als Figuren am stärksten halt ausgebaut, sage ich mal jetzt, von der Seite des Autors her und da ist dann die Hauptaufmerksamkeit drauf. Da denkt man schon, also passt man auf, dass der Stil einheitlich bleibt und so. Das kann man jetzt nicht bei allen Nebenfiguren leisten. Es ist auch so, dass die im Japanischen oft nicht so stark differenziert sind, jetzt vom Sprachstil her zum Beispiel. Es kommt manchmal vor, dass zum Beispiel Figuren sind, die einen Dialekt sprechen im Original. Das ist dann sehr schwer im Deutschen umzusetzen, beziehungsweise gar nicht. Man kann die dann vielleicht so ein bisschen flapsigere Alltagssprache sprechen lassen, aber ich kann jetzt leider nicht anfangen, da eine Figur im Deutschen schwäbeln zu lassen oder sechseln zu lassen oder sowas. Ne?
Das wäre jetzt fast meine
nächste
Frage gewesen.
Also man könnte es mal ausprobieren, aber...
wie schwierig ist es, eine Serie mit so vielen Anspielungen auf andere Medien, Mangas, Animes, teilweise Realfilme, zu übersetzen? Im Anime wurde ja beispielsweise auch versucht, Synchronsprecher zu finden, ganz besonders für die Figuren, die eben Anspielungen auf andere Anime-Helden sind, die in Deutschland eben auch diese Stimmen haben. Wie groß ist da die Gefahr, dass man solche Anspielungen verpasst?
Ja, die Gefahr ist immer da. Ich habe natürlich jetzt auch nicht den vollen Überblick. Bei einer Parodie wie One Punch Man ist schon klar, dass es da Anspielungen gibt, Zitate gibt. Ich versuche... Mein Hauptaugenmerk ist schon darauf, dass das Manga in sich kohärent ist, dass es zusammenhängend ist, dass die Story irgendwie sich gut liest auch. Und die Frage, ob da jetzt jede Anspielung berücksichtigt ist, das ist für mich, sage ich mal, ein bisschen zweitrangig. Also ich gehe schon davon aus, dass ich das eine oder andere übersehen habe. Ich habe da auch kein enzyklopädisches Wissen, muss ich eingestehen. Aber es ist halt so, ja. Also man kann, ich glaube, wenn man versuchen würde, allen Anspielungen nachzugehen und alle Zitate so aufzugreifen, dass es möglicherweise gar nicht so gut dann im Ergebnis aussehen würde, ja. Also es muss ja irgendwie noch ein lesbarer Manga dann auch im Deutschen sein, der sich irgendwie flüssig lesen sollte. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, Zitate oder irgendwas reinbaue, dann sollten die auch erkannt werden. Und da weiß ich nicht, ob das immer dann der Fall ist. Ne? Ist natürlich auch ein riesen Zeitaufwand, so Sachen dann nachzugehen. Und man hat es zum Teil, wenn man natürlich, sage ich mal, wenn man... ja, es gibt so Fälle, wo klar ist, dass das, dass es zum Beispiel ein Anime gibt, was draußen ist, was schon ein paar Jahre zurückliegt, wo man dann auch merkt, okay, das Manga ist sehr nah an dem Anime getextet, wo man dann auch versucht, irgendwie da Sachen zu übernehmen, aber im Rahmen dessen, was natürlich auch so urheberrechtlich möglich ist, ja, kann ich nicht einfach abkupfern, was der Kollege da mal geschrieben hatte, aber so im Großen und Ganzen muss ich mich schon auf den Text konzentrieren, den ich vor mir habe.
Wie viel Zeit verbringt man mit so Hintergrundrecherchen? Wenn man eine Ahnung hat, das könnte eine Anspielung sein, sucht man danach?
Dann sucht man unter Umständen, ja. Wobei ich sagen muss, dass ich Hintergrundrecherchen betreffend vor allem, sage ich mal so, Geschichten wie Alltagssprache, also weniger Bezüge jetzt zu anderen Mangas, sondern so Sachen wie Alltagssprache, das ist ein großes, sage ich mal, Problem beim Übersetzen. Japanische Sprache entwickelt sich sehr schnell. Umgangssprache, Alltagssprache, es kommen ständig neue Begriffe, neue Ausdrücke. Da recherchiere ich sehr viel, erfahrungsgemäß. Kommt ein bisschen auf den Titel an. Wenn es jetzt ein historisches Manga ist, ist klar, da spielt es nicht so eine Rolle. Aber bei modernen Manga hat man immer sehr viele Bezüge zur Realität auch in Japan, oft zu Medien in Japan. Und den Sachen muss man dann schon nachgehen, da muss man rausfinden, was bedeutet der Begriff jetzt. Und was versteckt sich dahinter, wo ist jetzt hier der Witz zum Beispiel, ja. Also der erschließt sich dann oft nur, wenn man den Bezug kennt. Und da ist man schon dann unter Umständen am Suchen, ja. Das kann dann auch schon mal so bedeuten, dass man... einen halben Tag oder so allein mit solchen Suchen verbringt.
Ist es schwer, Namen zu übersetzen? Klingt Radler der Gerechtigkeit für japanische Ohren genauso gewollt lächerlich wie im Deutschen?
Ja, der Radler der Gerechtigkeit, der klingt natürlich auch im Japanischen so ein bisschen lustig, wobei ich dazu sagen muss, dass der nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern die Credits dafür gehen eindeutig an den Übersetzer des Anime.
Die Anime-Übersetzung war also vorher da?
Genau, die Anime-Übersetzung war vorher da und der Anime-Übersetzer hat praktisch von den Lizenzgebern in Japan eine Liste auch bekommen, in der alle Figuren drin waren, mit Namen, alle Attacks drin waren, alle besonderen Eigennamen drin waren und an denen hat er sich im Grunde genommen auch so ein bisschen orientiert. Dann gab es eine englische Version im Vorfeld, ein englisches Anime, das englische Manga. An diesen Sachen hat er sich orientiert und hat dann zum Teil eben Namen ins Deutsche übersetzt, wo das gut ging. Zum Teil sind auch, glaube ich, Sachen einfach im Englischen geblieben, weil es im Deutschen nicht gut gekommen wäre. Ja. Das ist normalerweise, ist das schon auch immer so ein bisschen ein Problem. Ja. Also Attacks, Namen von Figuren, wenn man sie dann übersetzen will, wie weit übersetzt man sie? Lässt man sie vielleicht im Englischen, weil es schon eine eingeführte Figur ist im Englischen oder so und es klingt dann einfach besser.
Speedo Sound Sonic.
Wäre jetzt das Gegenbeispiel, genau, wo man es im Englischen gelassen hat.
Gibt es Namen, die sich als unübersetzbar herausgestellt haben, die eben besonders behutsam eingedeutscht werden mussten?
Wäre jetzt wieder... eigentlich eine Frage an den Anime-Übersetzer, also der da das Skript übersetzt hat. Konnte mich in dem Fall wirklich zurücklehnen bisher. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei den weiteren Bänden wird. Es kann sein, dass wir irgendwann in Gefilde kommen, die das Anime noch nicht berührt hat. Aber Namen zu übersetzen ist schon grundsätzlich schwer.
Ja. Also die ist bei der nachträglichen Bearbeitung dieser Texte, dieser Namen nicht aufgefallen. Huch, das hätte ich aber anders übersetzt.
Ja, das kann jetzt schon sein, dass da mal ein einzelner Name dabei war, wo ich gesagt habe, das hätte ich anders gelöst oder so. Das war sicherlich auch mal vielleicht bei dem einen oder anderen Attack oder so, aber das ist sicherlich auch Geschmacksfrage dann, ja.
Konntest du den Anime schon sehen?
Nein.
Oh, schade. Dann müssen wir
aber ich bin sehr gespannt drauf jetzt, nachdem
dann
ich hier...
Dann müssen wir dir gleich eine Box mitgeben. Ja, jetzt gucke ich mal, wie viel Zeit wir noch haben. 20 Minuten. Das heißt, ich würde jetzt das ein bisschen öffnen und falls ihr Fragen habt an entweder den Synchronsprecher von Saitama oder den Übersetzer des Mangas, dann dürft ihr die gerne stellen. Ich muss euch bitten, wenn ihr eine Frage habt, kommt nach hier vorne, weil die Verbindung von diesem Mikro reicht nicht bis nach da ganz hinten.
Ja, es ist weniger eine Frage, denn einfach, dass ich was loswerden möchte. Ich hatte vor 2 Jahren ein Erlebnis auf der Animagic, auch mit einem Kase-Synchronpanel, damals mit dem Tobias Brecklinghaus war das, der Synchronsprecher vom Space Dandy. Da kannte ich die Anime-Umsetzung vorher nicht und bin dann dem Synchronsprecher begegnet und ich habe mir die Stimme angehört und es passte einfach so unglaublich gut. Die Stimme allein hat mich so beeindruckt, dass ich das unbedingt sehen wollte und jetzt gerade hatte ich auch so ein Erlebnis. Die war so unglaublich cool, badass-mäßig vorgelesen. Ich bin mega beeindruckt und freue mich total auf die Anime-Umsetzung. Und
Dankeschön.
Sehr gerne.
Cool. Der Scheck ist in der Post.
Hallo erstmal. Ich habe 2 Fragen an den Saitama-Sprecher. Und zwar erstens, stell dir vor, du könntest gegen irgendeinen beliebigen Kämpfer aus einem beliebigen Anime kämpfen. Gegen wen wäre das? Und die zweite Frage ist, stell dir vor, das wäre jetzt meine Wunschvorstellung, du würdest gegen Son Goku kämpfen. Hättest du eine Chance?
Wer ist stärker, Hulk oder Superman?
Das wäre genau die gleiche Frage. Wie könnte Jesus einen Burrito so heiß machen, dass er ihn selbst nicht essen kann? Das ist total schwer. Ich meine, ich darf ja auch nicht spoilen. Saitama wird sehr, sehr starke Gegner finden. Sich einen auszusuchen ist total schwer, weil theoretisch, weiß nicht, also es wäre interessant, Saitama gegen Superman zum Beispiel. Oder, ich weiß nicht. Aber theoretisch hat er ja keine Gegner. Aber auch da darf ich noch nicht spoilen. Ich glaube, da wird es auch noch ein bisschen interessanter werden, was da passiert. Ja, so viel zu eins. Ich weiß nicht. Ein Lieblingskampf. Wart's ab, warte die nächste DVD-Box ab. Ich glaube, da werden deine Fragen teilweise beantwortet. Ja? Okay, gerne.
So.
Hallo, ich hätte eine Frage an den Übersetzer. Und zwar gibt es ja manchmal solche Sachen, wo man in einem späteren Band herausfindet, es war eigentlich völlig anders gedacht. Also schreibweisenartig. Zum Beispiel bei Fairy Tail gab es die Schreibweisen Ersa und Elsa zur Verfügung. Und ich glaube, in Band 10 oder so kam dann irgendwann Grabstein, wo dann die richtige Schreibweise, wie sie vom Autor gedacht war, drauf stand. Was ist denn deine Einstellung zu solchen Problemen?
Ja, meine Einstellung zu solchen Problemen, das ist ein großes Problem, weil bei der Umsetzung aus japanischer Schrift in lateinische Schrift es immer sehr große Freiheiten gibt, ja. Also es ist nicht möglich, aus anhand der japanischen Schrift eindeutig zu sagen, die Figur muss jetzt zum Beispiel in lateinischer Schrift so und so geschrieben werden. Ne? Und wenn es keine Vorgaben gibt vom Verlag, von den Lizenzgebern, ist es im Prinzip dann meine Überlegung, wie ich das mache. Und das ist nicht einfach. Also ich kann mal als Beispiel jetzt Magi, das ist ein Titel, den ich auch für Kase übersetze, anführen, wo es sehr viele Eigennamen gibt, die aus dem ursprünglich irgendwie so aus so einem Pseudo-Arabischen kommen und dann ins Japanische gebracht wurden, also in japanische Lautung und dann wieder zurückgebracht werden, irgendwie in lateinische Schrift. Und dann muss man versuchen, die Namen haben dann oft eine Bedeutung, die irgendwo im Arabischen ist, aber verballhornt und über 3 Ecken, dann muss man versuchen, diesen Sachen nachzugehen. Was natürlich schwierig ist, wenn man selbst kein Arabisch spricht, ja. Und da kann man sich natürlich dann auch leicht mal irgendwie die Nessel setzen, wo dann nachher einer ankommt, die hast du nicht gesehen, das bedeutet doch auf Arabisch Feuer und du hast es ja völlig falsch, das wird doch mit L geschrieben, nicht mit R oder so, ne? Und das ist also eine relativ undankbare Sache so als Manga-Übersetzer. Betrifft aber auch viele andere Sachen, also nicht nur Eigennamen, sondern generell ist es so, dass man beim Übersetzen relativ große Freiheit hat. Das Japanische ist eine Sprache, die sehr viel Freiheit lässt, sehr viel Interpretationsspielraum, der im Deutschen gefüllt werden muss. Ne? Also zum Beispiel wird oft kein Subjekt genannt, es wird oft kein Objekt genannt. Ich muss immer aus dem Zusammenhang schließen, wer ist gemeint, was ist gemeint. Da können auch schon mal Fehler unterlaufen oder es ist im Japanischen so, dass ganz bewusst eine Sache offen gelassen wird. Ja, es wird ganz bewusst was offen gelassen und ich muss versuchen, mich irgendwie um dieses Problem drumherum zu mogeln. Ne? Also ich habe für jeden, der da mal einen Fehler macht, also für jeden Kollegen, der da Fehler macht oder der da Probleme mit hat, habe ich großes Verständnis und ich bin sicher, ich habe da auch schon beim einen oder anderen mal irgendwie Mist gebaut. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja.
Ja, auch eine Frage an den Übersetzer. Kriegt man denn Rückmeldungen und kriegt man wenigstens auch ein- oder zweimal positive Rückmeldungen? Weil negativ könnte ich mir natürlich wieder besser vorstellen.
Ich kriege wenig Rückmeldungen, muss ich sagen. Manchmal, also ich hatte schon den Fall, dass wirklich ein großes Problem mit der Übersetzung war, dass mir ein dicker Schnitzer passiert ist. Da meldet sich dann schon auch mal jemand. Im Großen und Ganzen ist es so, dass ich jetzt da also keine, ich kriege jetzt irgendwie keine Auszüge aus den sozialen Medien zugeschickt vom Verlag und ich bin da auch selbst jetzt nicht auf der Suche nach. Also ich lese jetzt nicht durch irgendwelche Foren und gucke, wie werden Übersetzungen bewertet oder sowas. Das ist schon ein bisschen so, ist nicht, kann ich nicht meine Zeit mit verbringen. Also habe ich andere Dinge zu tun und insgesamt ist es schon so, dass ich relativ wenig Feedback bekomme. Also ich kriege schon mal so ein Feedback, hast du gut gemacht oder so. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist also tatsächlich ein bisschen ein Problem auch manchmal, dass man so sich eher auch mal Kritik wünscht. Ne? Also bei Kase, muss ich sagen, läuft das relativ gut. Die Redaktion arbeitet relativ aufmerksam und die weisen einen dann auch mal auf Dinge hin, dass irgendwas, dass man Dinge anders machen sollte oder so, finde ich sehr gut. Aber es gibt zum Beispiel Verlage, wo das, wo da eher wenig Feedback kommt, die einem zum Beispiel noch nicht mal die korrigierten Manuskripte dann nochmal vorlegen. Es gibt einen Verlag, der praktisch überhaupt keine Redaktion macht, also wo die Sachen dann tatsächlich so am Ende 1:1 im Manga gedruckt werden, wie ich sie auf dem Manuskript abliefere. Ist sehr unterschiedlich. Also mir ist immer Feedback ganz recht, wenn es, sage ich mal, qualifiziert ist, also wenn sich jemand mit dem Text auseinandergesetzt hat und dann ist es auf jeden Fall hilfreich.
Auch die Frage jetzt eher, wie gesagt, an den Übersetzer, auch an den Sprecher. Vor allem war vorhin gesagt worden, dass das mit den Dialekten zum Teil schwierig zu beachten ist. Frage zum Übersetzer. Lässt du das komplett nur dann sein, wenn es sich um irgendwelche Nebencharaktere handelt oder auch wenn es sich bei um, sagen wir mal, wichtigere Figuren innerhalb der Story behandelt. Auch dementsprechend die Frage auch weitergegeben, entsprechend an den Sprecher. Sollte mal ein Skript auftauchen mit ursprünglich Dialekt oder wo entsprechend Dialekt mal im Original vorgekommen ist, versuchst du den entsprechend nachzumachen oder ist das nicht drin?
Ja, es ist natürlich jetzt so, wenn das tatsächlich eine Figur ist, die sich dadurch auszeichnet, dass sie irgendwie einen merkwürdigen Dialekt spricht im Japanischen, wird man sich schon irgendwas einfallen lassen als Übersetzer. Das wird jetzt sicherlich nicht ein Dialekt im Deutschen sein. Also zumindest ich würde das nicht so machen. Es kann sein, dass ein anderer Kollege das anders sieht. Ich würde dann versuchen, die Figur irgendwie in besonders stark umgangssprachliches Deutsch sprechen zu lassen oder besonders flapsig irgendwie. Das müsste dann auch einfach zu der Figur passen. Und dann gibt es eben noch Fälle, wo tatsächlich Manga komplett in einem Dialekt, in der japanischen Regionalsprache geschrieben sind. Also zum Beispiel Osaka-Dialekt, das gab es schon ein, zwei Mal. Und da ist das dann sozusagen ja auch nicht möglich. Ja, also da muss ich das dann im Prinzip ins Hochdeutsch bringen, ja. Ins Standarddeutsche. Ja.
Ja. Bei uns ist es so, dass das ganz oft im Studio entschieden wird, beziehungsweise von der Regie. weil es teilweise, ich nehme jetzt gerne mal das Beispiel mit Texanisch. Wenn du irgendwie eine amerikanische Übersetzung hast und da ist halt jemand bei, der aus Texas kommt, der halt wirklich sehr einen ganz starken Akzent spricht einfach. Das kannst du schwer übersetzen oder schwer ins Deutsche bringen in der Form, dass es nicht albern wird. Also wenn du dann halt ein ganz tiefes Bayerisch dazu oder dagegen setzt zum Beispiel. Das kannst du machen, aber das ist nicht dasselbe. Deswegen nehmen viele Regisseure davon Abstand und machen das ähnlich, dass man halt sagt, okay, wir lassen den halt entweder mehr ganz viel verschleifen, dass er wirklich ganz undeutlich spricht oder so ein bisschen wegmuschelt, so, oder halt wirklich Hochdeutsch, weil diese Sparte, diese Bandbreite haben wir nicht. Also gerade was Dialekte angeht. Was Akzente angeht, ist es halt wieder eine andere Nummer. Also wenn du halt wirklich dann denjenigen ein anderes Land zuordnen kannst, das geht. Aber auch da bin ich der Meinung, sollte man echt immer gucken, dass es entweder wirklich gut gemacht ist, also dass du entweder jemanden hast, der den Akzent mitbringt oder der ihn so gut herstellen kann, dass es 1:1 abnehmbar ist und dass es halt nicht albern rüberkommt. Und wenn es halt die Gefahr ist, dass es albern wirkt, dann immer lieber komplett ins Deutsche zu gehen. Dann weiß wenigstens jeder, was gemeint ist und den Hintergrund der Figur halt irgendwo anders durchblicken zu lassen oder so. Aber es ist eine gute Frage, weil es ist ein schwieriges Thema, absolut. Das ist, ich glaube auch, selbst wenn man das andersrum drehen würde, also wenn die amerikanischen Kollegen was aus dem Deutschen übernehmen oder so, wie willst du denn halt Sächsisch oder Bayerisch oder so, wie willst du das herstellen? Ne? Das ist echt tricky. Damit kann man sich auch echt schnell in die Nesseln setzen. Insofern wird da oftmals lieber ein bisschen was Entspannteres oder Dezenteres gemacht.
Die Frage gebe ich mal zurück ans Publikum. Würdet ihr das denn wollen, dass Anime-Figuren schwebeln, sächseln? Hand hoch, wer das möchte.
Es gibt ein paar Stellen, finde ich, da ist es tatsächlich sehr gut, gerade so in Comedy-mäßigeren Sachen, wie zum Beispiel, wie auch eben Space Dandy erwähnt, da gibt es ein paar Figuren, die deutsche Dialekte sprechen und das passt da einfach, weil es total aberwitzige Aliens sind und da, also es gibt Stellen, wo es gut gesetzt ist, aber wenige.
Aber okay. Space Dandy ist ja auch abgedreht.
Das wiederum ist das Gute, auch ein gutes Beispiel, weil da hast du natürlich die Bandbreite, dass es ums ganze Universum geht, beziehungsweise da hast du ja keinen Länderbezug. Und auch wenn Alien jetzt mit einem texanischen Akzent daherkommt, ist es genauso abgefahren, wie wenn jetzt jemand sächselt oder wenn er Schwäbisch spricht oder Berlinerisch oder irgendwas so. Das ist, ja.
Noch eine Frage?
Wenn wir gerade bei dem Thema sind, können Sie denn irgendwelche Akzente oder Dialekte und wenn, dann bitte vormachen?
Also ich selber komme ja aus Berlin. Deswegen ist Berlinerische natürlich irgendwo eingepflanzt. Das ist ganz leicht herzustellen. Ansonsten hast du natürlich auch immer so ein paar Sachen, die du immer wieder irgendwo reproduzieren kannst, wenn du in bestimmten Stadtteilen wohnst, ohne irgendjemanden zu diskreditieren, aber sowas kriegst du auf der Straße einfach mit. Sächsisch finde ich ganz schwer. Da ist außerhalb Sachsens ist es natürlich, nur da hast du immer so eine Vorstellung, wie es ungefähr klingen könnte. Aber jeder, der herkommt, sagt sofort Sekunde, das ist falsch. Das ist schon mal komplett falsch. Deswegen, da setzt man sich schnell in die Nesseln. Das lassen wir. Tja, der feine Wiener Dialekt, der ist ein bisschen auch, der ist nicht leicht herzustellen, aber da muss man sich immer ein bisschen an die feine Art erinnern, das geht auch ein bisschen, gell. Es gibt noch so, tjo, moin, Hamburger Dialekt ist auch mal ein bisschen logge, aber das ist auch nicht so wirklich leicht. Da musst du eigentlich auch mit jemandem sprechen eine längere Zeit, der da wirklich herkommt und der das gut kann. Aber so ein bisschen geht das. Es gibt noch so viele andere schöne Sachen, aber das dauert immer ein bisschen Weile, ne? Musst du immer ein bisschen nachdenken, ehe du darauf kommst und dann die Dialekte oder die Akzente herstellen kannst. Aber du musst dich immer ein bisschen reinhören. Danke.
Das war ja ein fantastisches Schlusswort. Auch ein super Schlussapplaus. Ja, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei erstmal dem Publikum, dass ihr so früh morgens hier alle hergekommen seid. und nicht sofort zu den Verkaufsständen geeilt seid, um denen euer Geld zu geben. Das dürft ihr jetzt machen. One Punch Man. Ja, und auch danke an unsere Gäste.
Ja, danke auch.
Danke an Jon, danke an Fabian. Hat Spaß gemacht.
Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Vielen Dank dafür.
Test. So, dann heiße ich euch herzlich willkommen zum Sailor Moon Vortrag. Schön, dass ihr zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Stavros und ich möchte euch heute etwas über Sailor Moon erzählen. Wie ihr vielleicht wisst, Sailor Moon wurde 25 Jahre alt dieses Jahr und das ist für uns natürlich alles ein Anreiz, dass wir unsere Lieblingsserie huldigen. Kurz zu mir, ich bin
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.